Indianerregierung, die ist dort runtergegangen und haben das, die junge Frau gebeten, dass sie sich nicht taufen lässt, weil das störe die Götter so fest.
Ja, unser Jahresthema bei LiveNet 2024 ist Löwenmut. Ich bin mir sicher, auch ihr habt schon Situationen gegeben,
wo ihr Löwenmut gebraucht habt oder erlebt habt. Immer im ersten Tag des Monats
laden wir Personen ein, die diesen Mut auf besondere Art und Weise leben. Während meiner Reise auf Costa Rica im März 2024 habe ich das Privileg gehabt, genau so eine Person zu treffen, die, wie ich finde, immer wieder auf das neue Löwenmut zeigt. Im 2010 ist der Joel Stoll im Alter von 21 für einen Volontiereinsatz auf Costa Rica gegangen, wo er bei einem Ausbildungszentrum für Indigene gearbeitet hat. Eine nicht einfache Zeit ist hinter ihm gelegen und im Gepäck hat er viele Fragen zum Glauben gehabt. Jetzt, im Jahr 2024, lebt Joel immer noch in Costa Rica. Inzwischen ist er verheiratet, hat 3 Kinder, redet Gabegar-Sprache und liebt Jesus. Gemeinsam mit seiner Frau Rebecca setzen sie sich bei Indigenous Community Development International durch verschiedene Projekte wie den Bau von Hängebrücken, einer Zahnarztklinik, der ersten Bibelübersetzung in Gabegar-Sprache für die indigene Bevölkerung ein. Ja, Joel, herzlich willkommen. Hey, so genial bist du dabei und können wir dich von Costa Rica dazuschalten.
Ja, danke vielmals. Guten Morgen. Guten Morgen für mich, ja.
Genau, bei uns ist das ein bisschen später.
Ja, genau.
Hey, ja, nach all diesen Jahren lebst du immer noch in Costa Rica. Und als wir bei Elch waren, hast du gesagt, ihr seid eigentlich da, zum bleiben. Ja, mir nimmt es Wunder, warum oder was hat Elch gepackt?
Ja, genau. Einer der Gründe ist sicher, dass meine Frau, sie ist von da. Sie ist da aufgewachsen, geboren aufgewachsen. Als Missionarskind schon die 3. Generation. Also ihre Grosseltern sind in den 1950er Jahren sind gekommen, zum Anfang die Bibel übersetzen in Gabegar-Sprache. Und ihr Vater, sie hatten 8 Kinder und die jüngsten 3 sind geblieben. Ihr Vater hat dann weitergemacht mit der Bibelübersetzung und hat selber auch 6 Kinder gehabt. Und sie ist die älteste von 6. Und sie ist dann an die Universität gegangen, um Zahnmedizin zu studieren, mit dem Ziel, um dann da können arbeiten, die Leute, die da keinen Zugang haben zur Zahnmedizin, ihre Freunde, die sie mit ihnen aufgewachsen sind, können zu behandeln, ihnen das können ermöglichen. Und ja, viele Freunde, sie ist von da, von dem her ist es für uns eigentlich, ich bin dazugekommen, zu etwas, was schon existiert hat. Und ich sehe halt schon auch wirklich der Vorteil von der Langfristigkeit. Gerade durch das, dass so viele Generationen und so lange Zeit schon investiert worden ist da und jetzt auch die Frucht erkenntlich ist, dass man sieht, wie das wirklich extrem viel gebracht hat. Glaube ich, eben Langfristigkeit ist wirklich eins von der Rezept, wo man gesehen, das funktioniert, gerade in der Mission. Ich glaube, das ist wirklich die langfristige Perspektive ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist sicher eine Berufung. Zu wissen, man ist dort, wo Gott einen will. Das habe ich sehr, sehr stark erlebt und auch immer wieder erlebe ich sehr stark. Wir haben das gesehen, wie zum Beispiel Gott für die ganze Klinik geschaut hat. Extrem, wirklich eine sehr moderne, hochwertige Infrastruktur haben wir können bauen. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt würde, dass alles geht, um nachher zu sagen, ja, weißt du, eigentlich möchte ich jetzt Panama oder jetzt Deutschland. Ja, ich glaube wirklich, es geht darum, können gute Verwalter zu sein über das, was Gott uns gestellt hat. Und ja, jetzt haben wir ein paar Jahre gebraucht, um die Arbeit können aufstellen und anfangen. Und jetzt, ja, jetzt müssen wir arbeiten. Genau.
Mega spannend. Du hast es angesprochen, ein Projekt, das ihr habt. Kannst du uns einen Überblick geben?
Also
dran seid.
Okay, also der Schwiegervater ist Bibeln im Übersetzen, jetzt im Alten Testament. Jetzt sind wir dran, das Jahr jetzt das Projekt, einfach das alles, was bis jetzt übersetzt ist, zu drucken als ein Buch. Also von Genesis bis 2. Samuel, Teil der Psalmen mit den Sprüchen zusammen mit dem Neuen Testament zu drucken. Und das ist hauptsächlich, dass die Kirche Zugang hat zu allem hergestellten Material. Weil bis dann die ganze Bibel fertig ist, wird es noch eine Weile gehen. Und dort sehen wir, dass wirklich sie sind hungrig, sie wollen Gottes Wort lesen. Und das wollen wir ihnen zur Verfügung stellen. Darum dieses Jahr sind wir im Prozess, um es im Juli dann in Druck zu geben. Und das können wir machen. Und dann haben wir die ganze Bibelübersetzung, Arbeit, die geht in Hand auch mit der Kirchengründung. Das hat schon ihr Grossvater die Vision gehabt. Das ist nicht überall so, wo die Bibel übersetzt werden. Dort werden zum Teil nur die Bibel übersetzt, aber nicht wirklich in der Kirchengründung geschafft. Und sie haben wirklich von Anfang an die Vision gehabt, um auch in der Kirchengründung zu arbeiten. Und das heisst, Leiter treffen, Leiterbildung machen von den verschiedenen Kirchen. Wir machen Bibelcamps, gehen leiten auch Kirchen an, um auch andere Orte zu gehen und neue Kirchen zu gründen. Das gibt extrem viel Arbeit auch, koordinieren, mithelfen machen, organisieren, Leute holen für die Leiterkurse, die wir monatlich machen. Wir haben zweimal in der Woche hier auf unserem Hof haben wir Kirchen, Mittwochabend, Sonntagmorgen. Es gibt nämlich auch relativ viel zu tun. Das ist so ein bisschen der geistliche Teil in dem Sinn. Genau, dann haben wir einen Herberg, wo da auf dem Hof, wo Leute kommen können, zum Beispiel auf Babys warten, schwangere Frauen, die letzten Monat kommen, auf das Baby warten, nicht, dass sie dann nachher während der Geburt rauslaufen und rausgebracht werden. Das gibt in dem Sinn auch noch viel zu tun, weil jetzt sind wir konstant mit Sozialarbeiterinnen vom Spital im Kontakt. Wir haben oftmals schwangere Frauen, die dann im Auto und gebären, weil die Ambulanz nicht rechtzeitig gekommen ist. So Sachen, das ist ja auch recht spontan, halt eben, je nachdem, was gerade dran ist. Ein kleiner Friedhof auf dem Hof, wo man Leute beerdigt, die zu weit weg wohnen, um den Körper heimzutragen. Genau. Und dann hat Rebe eine Klinik beim Dorf unten, hat sie eine Zahnarztklinik, ganz eine gute, ausgerüstete. Und dann haben wir eine mobile Klinik, die wir mit in die Berge nehmen. Und dort machen wir zwischen zwei und vier Mal pro Jahr eine Reise in die Berge, eine Woche, zwei Wochen. Und dann auch an verschiedenen Orten so Leute behandeln im Reservat selber. Ich baue Hängebrücken über Flüsse. Die Flüsse da, die steigen recht fest an, Mami. Die fordern jedes Jahr mehrere Leben, weil es einfach in der Regenzeit mega viel Wasser bergen abkommt. Und sie mühen über die Flüsse einfach für das tägliche Leben. Und dort haben wir gesehen, das ist auch ein gutes Instrument oder Werkzeug in dem Sinn, zum Freundschaften gewinnen, zum Brücken bauen in Gemeinden oder in Dörfer, wo nichts wissen wollen von Gott oder wo sehr, sehr zurückhaltend sind, um dort einfach ein Vertrauen zu schaffen, durchs Zusammenschaffen, durchs Schwitzen, durchs Miteinander sein. Durchs Zeit zusammen verbringen, durch das einfach bei ihnen wohnen in dieser Zeit, so essen, wie sie essen, so schlafen, wie sie schlafen. Einfach, dass sie sehen, hey, mal, da ist jemand interessiert in uns. Das haben wir gesehen, dort, das bringt weichere Herzen auch, genau, so Projekt. Denn wir wohnen auf dem Hof. Also wir haben einen recht grossen Hof. Ich produziere alles Fleisch mit der Mutterkuhhaltung. Produziere alles Fleisch für die Familie und alle, die hier auf der Finca, sagen wir, leben. Das gibt damit auch noch ein bisschen Arbeit. Dann machen wir Homeschool. Die Rebecca macht am Morgen die Schule mit den Kindern. Dann am Nachmittag geht sie mich runter in die Klinik. Und ich habe dann Kind am Nachmittag und schaue, dass ich meistens sind das Sachen auf dem Hof noch mit den Kindern zusammen machen. Genau. Das sind so ein bisschen die verschiedenen Projekte. Es ist ein bisschen schwierig, alles einfach in Worte zu fassen, weil es halt sehr, sehr weitreichend ist.
Das ist mega krass. Man merkt deine Leidenschaft schon mega. So langweilig wirst du, glaube ich, auch nicht.
Du hast es auch ein bisschen angesprochen, so mit Vertrauen. Als wir bei euch waren, hast du gesagt, es war auch ein bisschen so ein Misstrauen da gewesen. Sie haben müssen lernen, dass ihr es auch gut mit ihnen meint. Woher kommt so ein bisschen das Misstrauen?
Ja, das kommt halt schon, wenn man die Geschichte sieht von Südamerika, Mittel- und Südamerika, gut, der ganze Kontinent da mit der Kolonialzeit, und allem, was die indigene Bevölkerung da durchgemacht hat, ist es natürlich schon verständlich, dass es Misstrauen da ist. Extrem viel Missbrauch, Gewalt, Landraub. Ja, es gibt extrem viel kulturelle Unterschiede und Differenzen zwischen den Spaniern und den Indigenen. Das ist eine sehr, sehr grosse Spannung, auch heutzutage immer noch, wo wir erleben. Wo wirklich die Indigenen dürfen nicht mehr indigen sein. Also er muss wirklich zum Spanier gemacht werden. Das ist immer noch so. Und gerade durch das bringt halt ein extrem grosses Misstrauen, weil niemand sagt einfach, ja, es ist okay, ihr dürft eure Sprache reden, ihr dürft über dem Feuer kochen und verraucht werden, ihr dürft nach Rauch schmecken oder nach Schweiß schmecken, wenn er 8 Stunden gelaufen sind. Es ist normal. Oder eben auch nur schon, dass einfach mal so zu ihnen geht und das isst, was sie essen, ist oftmals mit einer Scham verbunden, weil sie sich schämen und sie das Gefühl haben, sie haben nicht genug, um einem zu geben. Und wenn man dann ihnen sagt, eben, dass man auch einfach Bananen isst oder ein Stück gejagtes Fleisch und nicht Nase rümpft, sondern das dann auch dankbar annimmt, das bringt dann schon, das wärmt es auf. Ich glaube, die Sprache hilft, dass man die Sprache reden mitnehmen und eben einfach, dass man ihnen auch den Respekt zeigt. Oder dass man gewisse kulturelle Sachen auch halt dann sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ganz offensive Sachen, die für sie störend sind, dann halt einfach wirklich nicht machen. Einfach so die Sensibilität, die kulturelle Sensibilität, die haben halt oftmals die Latinos nie. Die sind sehr, sehr laut und ja. Das ist etwas, dort ist dann halt die Indigenen sehr zurückhaltend und ruhig. Das widerspiegelt sich halt einfach dann eben in einem Misstrauen oder in einem Zurückhaltendsein. Genau.
Und du hast es aber auch schon ein bisschen gesagt in diesem Fall, eben habt ihr auch mit eurer Art, ist es heute für euch auch einfacher, eigentlich mit ihnen zu kommunizieren. Eben, ihr redet ihre Sprache und habt so, denke ich, auch können Vertrauen zu ihnen aufbauen mittlerweile, oder?
Genau, ich glaube, das ist eine von der Früchte, die wir sehen von 70 Jahren Missionsarbeit, jetzt, wo die Familie da hat schon machen konnte. Und extrem viele Freundschaften, extrem viele Leute, die schon eben ihren Grossvater kennt hat. Sie ist mit vielen aufgewachsen, die Sprache können zu reden, eben können zu wissen, wie verhalten man sich, auch wenn man zu ihnen geht, was macht man nicht. Oder eben auch, dass sie jetzt zum Beispiel sehen, dass unsere Kinder auch die Sprache reden. Dass sie auch Gaweka reden und mit den anderen Kindern spielen, wie alle anderen Kinder halt auch spielen. Genau. Das ist ein Icebreaker. Das bringt die Leute dann schon zu sagen, hey, wow, okay, die sind eigentlich gar nicht wirklich anders als wir. Und das ist schon, ich glaube eben, durch die Langfristigkeit und durch die Arbeit, die schon in der Vergangenheit alles gemacht wurde, sind wir jetzt an einem Punkt, wo viele Sachen, die man nicht mehr machen müssen, weil das von unseren Vorgängen gemacht worden ist. Genau. Wir können jetzt auf ihren Schultern stehen und auf dieser Arbeit aufbauen. Genau.
Mega wertvoll. Und ja. Was würdest du auch sagen, so die grössten Nähte, die du bei deiner Arbeit jetzt begegnest oder die ihr ihnen könnt begegnen?
Nicht, das ist noch spannend, weil das hat sich mega geändert bei mir. Ich habe am Anfang, als ich das erste Mal gekommen bin, so die ersten paar Jahre, sieht man halt nur die physischen Nöte. Ja, sie sind viel krank, sie haben schlechte Häuser, die schnell verrotten, sie haben wenig zu essen, sie haben kein Tier.
Oder wenig Tier. Man sieht mehr einfach die physischen Nöte. Und das ist so ein bisschen einfach die westliche Perspektive, wo man dann auch und sagt, hey, die sind arm.
Und mittlerweile sehe ich viel mehr einfach die geistliche Not. Da die indigene Kultur, ist eine animistische Kultur, also sie haben ihre eigenen Götter. Und was wir gesehen haben, ist, dass es in Dörfern, wo es eine starke Kirche hat, oder in Familien, wo mit Jesus unterwegs sind, dass extrem viel von diesen physischen Nöten verschwindet. Gerade durch das, weil sie einfach nicht mehr alle ihre Bananen zu Schnaps verarbeitet und trinken. Weil ihre Kinder nicht unterernährt sind und durch das viel weniger krank sind. Weil sie ihren Nachbarn helfen, wenn jemand sich mit der Machete im Fuß gehackt hat, dann können sie ihnen helfen, Bananen heimbringen, dass sie weiter essen können. Sie haben nicht die ganze Zeit einfach nur in Landstreitereien mit ihren Nachbarn, sondern helfen und viel mehr Frieden. Und dort sehen wir, dass extrem viele physische Nöte werden, sind direkt dann eigentlich oder verschwinden in einem gewissen Maß durch das, dass eine geistliche Not geändert hat. Und das ist mega speziell zu sehen. Und ich glaube, ja, alles, was wir machen, kommt schlussendlich aus dem Glauben raus, aus dem, was wir glauben. Und das hat einen tiefen Einfluss auf unser Leben, wie das wir leben. Und ich glaube, das ist schon, also es gibt schon auch heutzutage noch viel, extrem viel
Krankheiten oder eben genau das,
dass oftmals eben so die Institutionen Cash zum Beispiel, dass sie einfach auch schnell mega viel allen Kindern wegnehmen und so. Das ist schon auch eine Not, die wir sehen, wo schwierig ist für sie, dass sie wie nicht wissen, wie sich navigieren in einer Gesellschaft, die sie nicht versteht. Das ist schon auch eine der Nöte, die ich sehe. Mhm.
Du hast es vorher schon ein bisschen angetänt, auch das Geistliche vor allem. Über Ostern bist du ja in den Bergen gewesen. Vielleicht jetzt liegt das Gefühl, ja, in den Bergen musst du mal noch ein bisschen erklären, was das heisst. Das ist nicht einfach so ein Bergausflug wie in der Schweiz, gell? Aber kannst du es auch noch ein bisschen mitnehmen? Was hast du an Ostern oder?
Genau, also wenn ich von Bergen rede, das sind nicht Schweizer 4000er. Wir haben hier in Costa Rica höchstens 3800,
glaube ich. Und dann ist es von dort dann durchab da zu uns, aber wir wohnen auf 1200 Meter. Und es ist schon sehr, sehr hügelig, sehr steil. Genau, und alles einfach mit Dschungel, sehr warm, sehr feucht. Und Berge, das ist einfach das Reservat, dort wo, ja, wir wohnen gerade wirklich am Rand vom Reservat und dann ist es eigentlich von unserem Haus gerade aufwärts in Valbie. Und ich konnte mitgehen an einen Ort, wo
von da, von uns aus zu Fuß wäre es etwa 7 Tage zu Fuß, um dort anzukommen.
Aber ich bin mit dem Auto rund um die Berge herumgefahren, in die Karibik habe und dann von der anderen Seite hochgelaufen, das ist nicht mehr so weit, 5-6 Stunden. Das ist eigentlich, das geht noch. Genau, dann einfach alles Kleider mitnehmen und dann sind wir Freunde besuchen. Das ist ganz ein spezielles Dorf, weil sie ist so ein bisschen das geistliche Zentrum vom indigenen Glauben, von ihrem animistischen Glauben. Also sie haben dort extrem viel geistliche, wie sagt man dem? Sie machen dann so Pilgerreisen zum Beispiel, wo sie von da aus dort runterlaufen, zum ihren Göttern Opfer bringen. Und sie haben da so Steine, die sie brauchen, für ihren Schamanismus zu praktizieren. Und dort unten, die Steine, die werden verwaltet von einer gewissen Familie, von einem gewissen Clan. Und dort in diesem Tal hat es vor ein paar Jahren
von einer Familie haben sich drei Jungs haben sich wirklich Jesus
gewidmet und ihr Leben ganz Jesus gegeben. Und die sind wirklich mega cool mit Gott unterwegs. Und die haben jetzt wirklich angefangen, in dem ganzen Tal, ja, einfach ihren Freunden und ihren Nachbarn von Jesus zu erzählen. Und jetzt ist von dieser Familie, die Steine verwaltet und hütet, ist im Januar ist eine von den Töchtern, also eine von den, das muss immer eine Frau sein, die dann die Steine kann hüten kann. Und das sind zwei Töchter, die dann eigentlich als Erbinnen von dem würden in Frage kommen. Und eine von denen ist ans Bibelcamp gekommen und die hat sich wirklich auch mega Jesus hingegeben und hat sich jetzt taufen lassen in den Ostern. Das ist mega speziell für uns, weil es einfach ja, über Generationen und Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, ist das wirklich sehr, sehr ein dunkler Ort gewesen. Und jetzt zu sehen, wie Gottes Licht einfach erscheinen in einem dunklen Ort. Und einfach jetzt zu sehen, wie das da, wie das zum Beispiel von da aus die Indianerregierung, die ist dort runtergegangen und haben das, die junge Frau gebeten, dass sie sich nicht taufen lässt. Weil das störe die Götter so fest. Und sie haben wirklich Angst in dem Sinn, dass, weil sie einfach wissen, dass es ist eine geistliche Realität und dass ihre Götter nicht so stark sind wie Jesus. Und das ist mega speziell für uns. Ja, halt einfach den geistlichen Kampf können sie mitverfolgen und es sehen. Und das war wirklich eine sehr, sehr spezielle Woche gewesen, auch für mich, das mitzuerleben, und können Teil davon sein und zu sehen, wie das Gebet von der Rebe, ihrem Grossvater, dass es nicht mehr einfach wie sie Missionare sind, die gehen und Jünger machen, sondern dass es Gabekar-Leute sind, die von Jesus erzählen und ihre Nachbarn, ihre Familien können gewinnen für Jesus. Das ist wirklich auch ein Gebet, das wir sehen, das mega in Erfüllung geht, wie das immer mehr und mehr passiert. Das ist mega schön zu sehen.
Das ist gewaltig, ja, was du erzählst. Mega, mega krass. Ja. Beeindruckt mich sehr, also berührt mich sehr, ja. Einfach so nach all dieser Zeit und nachher, wenn du so Sachen darfst erleben, wie Gott wirkt, das ist schon mega krass. Genau. Ja. Gut, sicher ein mega Freudenfest gegeben im Himmel.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal.
Hey, ihr wohnt, wie du gesagt hast, am Rand eines Indianerreservats. Ich mag mich noch an den Vater erinnern, der Tuhi, das war doch leicht abenteuerlich. Über die Schüttelstrasse und so, genau. Aber ja, jetzt als Schweizer hat man vielleicht das Gefühl, ihr wohnt da in einer Idylle, so, ein bisschen allein, ihr habt mega viel
Platz, Kind, hey, könnt da spielen, du bist ein bisschen dein eigener Chef und so. Aber ganz so einfach ist ja euer Alltag auch nicht.
Kannst du erzählen, mit was für Herausforderungen ihr so im Alltag konfrontiert seid?
Ja, also es ist wirklich sehr idyllisch. Ich bin mein eigener Chef in gewissen Sachen, nicht in allem. Ich bin auch geheiratet. Gell? In vielen Sachen mal, ich genieße es wirklich. Also wie man kann selber Entscheidungen treffen, das ist wirklich sehr ein grosses Privileg. Oder wie man auch können, ja, unsere Kinder mit in die Arbeit einbeziehen, das ist mega cool. Und das geniessen wir auch sehr. Was zum Beispiel schwierig ist oder was Herausforderungen sind, ist zum Teil Spontanität. Gerade für mich als Schweizer, gell, wenn man sehr geplant ist und okay, das Projekt und jetzt muss ich das machen, Ziel setzen und dann nachher ja, kommt irgendetwas. Jetzt letzten Montag zum Beispiel auch, habe ich da ein paar Sachen müssen machen, da, wo wir als Ziel gesetzt haben und dann hat man eine gute, befreundete Familie angerufen, eine von den Schwiegertöchtern, sei am Gebären. Und dann komme ich rein. Wenn ich sich irgendwo hole, dann fahrst du eineinhalb Stunden bin ich die Berge runtergefahren, bin sie geholen, ein bisschen müssen laufen, müssen ihr helfen, bis sie dann geholt. Und dann ist dann ja, auch schnell wieder Nachmittag. Genau, so, es wird immer wieder, ist immer wieder irgendetwas Neues, irgendjemand kommt wieder mit irgendetwas, wo man dann helfen kann. Und das ist zum Teil ein bisschen schwierig, zum dann wirklich eine Effizienz zu sein, nach Schweizer Mass. Wirklich effizient ist man nicht, aber gleich, ja, man hat etwas gemacht. Und ja, Beerdigungen oder ja, Telefon mit Sozialarbeiterinnen und so. Es ist zum Teil sehr zeitintensiv, genau, einfach so die Zwischentouren-Sachen so. Was sicher eine Herausforderung ist, ist, dass wir einfach wirklich extrem viele Leute haben mit Bedürfnissen, mit Nöten, die kommen und uns können wir fragen, ob wir noch helfen können. Oftmals auch so ein bisschen als Vermittlerrolle, um sie vor gewissen Institutionen zu verteidigen, einfach weil sie kein Spanisch können, weil sie nicht verstehen, was ist es. Oftmals mit der Kesp, weil sie zum Teil oftmals auch sehr, sehr ungerechtfertigt einfach Kinder wegnehmen und dann schauen, wie bringen wir die Kinder wieder zurück, was für ein Argument können wir brauchen, was können wir denen sagen. Wir haben auch schon mehr, letztes Jahr sind wir vor das Bundesgericht gegangen, auch weil auch ganz klar Menschenrechte verletzt worden sind von den öffentlichen Institutionen. Und das ist halt einfach auch emotional und mental. Es ist zum Teil sehr, sehr schwierig, weil wir identifizieren uns mit den Nöten und den Bedürfnissen der Leute. Und einfach so die Ohnmacht zu sehen, dieser Hilflosigkeit gegenüber einem riesen Staat, der eine Macht hat und die können einfach machen, was sie wollen und müssen keine Rechenschaft ablegen. Und der Impact, den das hat in dem Menschenleben von da und die Konsequenzen, wenn man es sieht, ja, das ist für uns oftmals schwierig. Man kann nie wirklich abschalten. Es ist immer irgendetwas. Es kommt immer wieder irgendetwas Neues dazu. Man hat immer 20 verschiedene Sachen und Fälle und Leute, die telefonieren. Das Telefon ist konstant am Läuten. Das ist zum Teil schon einfach so der Druck und die riesige Verantwortung, ja, und die Weisheit, die man braucht, um die richtigen Worte zu finden, um dann nicht eben den Sozialarbeiterinnen mega auf die Füße zu stehen, sondern denen gleich noch ein bisschen Blumen um den Hals hängen, aber trotzdem die Indigenen können sie vertreten und denen eine Stimme geben, die keine Stimme haben. Das ist schon eine Herausforderung oftmals, weil man einfach, ja, immer, es ist immer irgendetwas, ja, wo neu dazukommt. Und wenn man das Gefühl hat, hey, mal, jetzt kann ich mal einen Tag lang einfach das machen, dann ist, ja, genau, der Tag ist dann auch der dann am meisten läuft.
Das stelle ich mir mega, so wie du erzählst, auch sehr herausfordernd vor. Und auch zur Ruhe kommen oder auch, du willst ja wie allen helfen und gleich, man wird ja nie wie allen können helfen, oder? Das ist auch mega schwierig oder schwierig im Fall, den er hat. Wie erlebst du Gott dort drinnen?
Ja, ich glaube, was wir sehen, also wir sehen Gott mega viel wie das Leid von Personen, also wenn Personen wirklich in schwierigen Situationen sind. Wie sie das mega zu Gott bringt. Oder eben gerade durch das, dass sie mit uns leben für eine gewisse Zeit und in die Kirche kommen und wirklich einfach einmal zu ihrem Alltag rausgerissen werden, wo alles einfach immer gleich ist und alle trinken und alle sind immer die gleichen Probleme für sie. Wenn sie einfach mal aus dem Alltag rausgerissen werden und in einer christlichen Gemeinschaft sind, wo einfach gewisse Probleme nicht existieren. Wir haben andere Probleme, sind nicht perfekt, aber einfach gewisse Sachen sind kein Thema, dass sie dann wirklich einfach mehr offen sind, zum Gott auch hören und mit ihm unterwegs sind und das zu sehen, dass sie ja, Gott kennenlernen durch ganz, ganz schwierige Situationen. Zum Beispiel, wir haben eine Familie bei uns gehabt, die hat eine Tochter, die Evelyn, die hat müssen Blutdialyse machen, zweimal in der Woche. Und sie hat nicht im Spital selber wohnen, aber sie hat gleich nicht zurück in die Berge, ins Reservat. Und hat dann mit uns gelebt für 4-5 Jahre. Ist dann schlussendlich gestorben. Aber die ganze Familie hat zum Glauben gefunden in dieser Zeit und auch sie. Und das zu sehen, wie Gott wirklich ja, so Situationen kann brauchen für sein Gut. Und das ist schön zu sehen. Dort erleben wir wirklich Gott drin. Zum das zu sehen, okay, ja, Beerdigungen, schwierige Momente, das ist wirklich einfach eine Chance, um Gottes Wort den Leuten nachzubringen.
Mir hat, wo wir bei euch waren, hat mich nicht nur so eben auch einen unglaublichen Einsatz mit all euren Projekten, mit dem eben immer da sein so beeindruckt, sondern auch wirklich so ein Herz, das ist mega gut angekommen. Ich habe das Gefühl gehabt, ihr seid eine Familie, die extrem einfach voll auf Gott vertraut und ihr seid mega drill, einfach auch so von, ja, wie ihr auch einen Weg geht, wie ihr mit Gott unterwegs seid. Und ich habe mich gefragt, habt ihr als Familie oder als Ehepaar oder so nie das Gefühl gehabt, dass ihr selber nicht zu kurz kommt?
Ja, danke vielmals. wie soll ich sagen, wir haben extrem viel Zeit mit den Kindern. Ich kann meine Kinder wirklich mitnehmen beim Arbeiten. Ich nehme sie überall mit, bei allem, was ich mache. Wenn man metzgt, dann sind die Kinder dabei. Es ist immer ein Community-Event. Von dem her, wir haben halt unsere Familienzeit findet nicht irgendwo am Fluss oder am Strand statt, sondern im Alltag. Dadurch, dass wir sie mit in unsere Arbeit einbeziehen können, habe ich persönlich nicht das Gefühl, dass wir zu kurz kommen. Ja, wir sind müde am Abend, aber das ist ja gut. Aber das wäre ich glaube auch, wenn ich in der Schweiz auf dem Bau arbeiten würde, wäre ich am Abend glaube auch müde. Ich glaube, das ist, in der Schweiz ist es für junge Familien mit kleinen Kindern ist es auch eine Herausforderung. Also das ist glaube ich überall so. Und ich glaube auch ein Stück weit, dass wenn wir Jesus nachfolgen, ich glaube, zu kurz kommen ist nicht immer etwas Schlechtes. Ich glaube, die Bibel redet sehr, sehr viel über sich selber zurückstellen. Und ich bin wirklich von Anfang an, als ich wirklich angefangen habe mit Jesus unterwegs war, bin ich mega, mega beeindruckt, einfach auch mit dem Apostel Paulus, sein Verständnis vom Dienst. Und ich glaube, wenn wir Gott dienen, dann kommen gewisse Sachen zu kurz. Aber man macht es gern. Und man macht es mit Freude auch. Und der Vers aus dem 2. Korinther 12 ist bei mir immer sehr, sehr präsent eigentlich in meinem Leben, wo der Paulus sagt, ich bin jedenfalls bereit für euch und euer Wohlergehen mit grösster Freude jedes erdenkliche Opfer zu bringen und sogar mich selber aufzuopfern. Ich glaube, wenn man diese Perspektive hat, um mit grösster Freude alles, was ich habe, alles, was ich bin, alles, was Gott mir gegeben hat, ich bin bereit aufzuopfern, also ihm wieder zu geben und auch mich selber, meinen Körper, auch wenn ich nicht gerne laufe in den Bergen, auch wenn ich nie gerne gewandert, auch das, ich gebe es Gott an als ein Opfer und ich bin bereit, das auch mit grosser Freude, nicht mit einem, ich arme mich selber auf den Rücken, sondern dass man es mit Freude macht. Und ich glaube, in dem inne ist dann Gott eben auch mega präsent und gibt gerade einer Ehe oder gibt einer Familie mit Kind halt eben dann auf eine andere Art auch wieder Freude zurück oder Zeit zurück oder Kraft zurück. Das erleben wir sehr, ja, weil wir Samstag, Sonntag ist bei uns auch ein Arbeitstag. Wir sind nie wirklich frei und gleich haben wir nicht das Gefühl, wir laufen jetzt mega am Limit. Ja, ich habe das Gefühl, Gott gibt uns wirklich Kraft, die wir brauchen für jeden Tag.
Ja. Ich finde es mega ermutigend, was du sagst. Ich denke, das ist schon sehr so für uns als Schweizer oder so. Ich habe schon manchmal das Gefühl, jetzt habe ich schon viel gearbeitet, jetzt werden Wochen, meine 42,5 Stunden sind irre. Ich finde es mutig, eure Lebenseinstellung. Krass. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, was würdest du sagen, was hat dich am meisten geprägt, so in all diesen Jahren?
Ich glaube wirklich, was mich am meisten geprägt hat, ist, dass ich Gottes Wort als Wahrheit anerkannt haben. Dass ich mein Leben komplett Jesus gegeben habe und gesagt habe, du kannst machen mit mir, was du willst. Die Entscheidung, das hat mich wirklich geprägt. Der Entscheid, zum Gott dienen, um sein Wort wirklich auch zu probieren, zu testen, dann zu sagen, okay, und ich diene dir und du musst schauen für uns, ich werde nicht für Geld arbeiten, aber ja, du musst schauen. Ich glaube, das ist schon etwas, was mich sehr, sehr geprägt hat. Und ich sage das Gott immer wieder. Ich möchte dir dienen mit allem, was ich habe und mit allem, was ich kann. Und ich glaube, das ist schon sehr, sehr prägend. Weil das ist ein Entscheid, den wir immer wieder machen. Das ist nicht immer einfach, aber gleich sehr, sehr spannend. Es behaltet einen mega leicht bei Gott.
Ja. Ja, das passt gut die nächste Frage dazu. Ich habe anfangs gesagt, Kevin, wir haben das Thema Löwenmut. Was bedeutet denn für dich Löwenmut?
Ja, ich sehe mich eben eigentlich gar nicht wirklich so als mutig. was ich glaube, was nicht immer einfach ist, ist gerade als Schweizer. Oder als Schweizer wirst du trainiert, 18 Jahre zum unabhängig sein. Zum auf die eigenen Beine stehen, das eigene Geld verdienen, deine eigene Versicherung zahlen, alleinständig können sein. Und ich habe dann mit 20 Gott kennengelernt und gesehen, dass er eigentlich möchte, dass ich abhängig bin von ihm. Dass er eine Abhängigkeit will. Und dass er wird für einen schauen. Und ja, dass man einfach auch darauf vertrauen kann, dass Gottes Wort wahr ist. Ich glaube, das ist schon, hat schon am Anfang ein Stück weit Mut gebraucht, einfach können zu sagen, okay, ich kaufe ein Einwegticket und heirate in Costa Rica und ich habe keine einzige Spendenzusage von niemandem. Aber ich habe gewusst, das ist der Ort, wo Gott will, dass ich hingehe. Und ich kann jetzt im Nachhinein sehen, wie Gott in all diesen Jahren mega treu war, verwandelt sich der Mut eben, glaube ich, mehr in ein Vertrauen. Es ist ein Vertrauen, wo man weiß, dass Gott ist mit einem unterwegs. Ich weiß, dass er mit uns ist. Er hat das gezeigt immer wieder, er zeigt es jeden Tag. Jeden Monat haben wir immer wieder genug, um zu essen posten, um ein Dach über dem Kopf zu haben, zum Projekt machen, zum extrem kostenintensive Projekt machen. Dort haben wir wirklich gesehen, wie Gott mega mit uns unterwegs ist. Und ich glaube, ein Teil vom christlichen Lauf, das sehen wir auch immer wieder in der Bibel. In der Bibel ist immer wieder, ich bin der Gott von Israel, wo Israel aus Ägypten geholt hat. Wieso sagt er immer wieder, ich bin der Gott, wo Israel aus Ägypten geholt hat? Das ist, dass wir nicht vergessen, alles, was er für uns gemacht hat. Und das hilft uns, ihm zu vertrauen. Und ich glaube, wenn wir wie die Perspektive ein bisschen wechseln, anstatt zu sagen, hey, du bist mega mutig, einfach zu sagen, hey, eigentlich möchte ich ein Gottvertrauen haben. Dass ich kann vertrauen auf sein Wort, dass es wahr ist, wenn er sagt in Matthäus 6, dass er wird für uns schauen, so wie er für die Vögel schaut, wie er für die Blumen auf dem Feld schaut, er wird für uns schauen. Dass wir dem können vertrauen, dass das wahr ist. Und dass wir das auch können ausprobieren können. Aber das braucht ein Stück weit, eben, wir müssen uns dann wie auch in die Situation begeben, wo er dann wirklich auch der Einzige ist, der dann eben noch helfen kann. Ja.
So der erste Schritt, gell? Der braucht eben gleich auch ein bisschen Mut. Oder ja, einfach so, das merke ich manchmal schon, wenn ich nicht so genau weiss, was dann nachher kommt. Das hast du ja auch nicht. Oder was kommt dann nachher?
Nein, aber das weiß nie. Und dort musst du dann eben fast mutiger sein, um Gottes Versprechen zu kennen und zu sagen, eigentlich vertraue ich mir selber mehr. Oder eigentlich weiss ich es besser. Ich glaube, das bräuchte für mich fast mehr Mut. Also wenn ich sage, hey, ich vertraue Gott und auf das, was er sagt, ist wahr, das braucht für mich wie weniger Mut in meinem Verständnis. Es braucht wie mehr Mut, wenn ich mir selber vertraue und meiner eigenen Fähigkeit, um richtige Entscheidungen zu treffen.
Hey, mega spannend. Also ich muss sagen, ich könnte noch lange mit dir weiterreden. zum Schluss aber gleich auch noch die Frage, ja, was wünschst du dir persönlich oder auch für eure Arbeit für die Zukunft?
Ja, ich glaube, Frucht. Wirklich, dass wir eine Frucht erzeugen, die bleibt. Wo auch wenn wir nicht mehr da werden, dass Leute etwas bekommen haben, das ihnen niemand wegnehmen kann. Dass sie in Jesus jemanden findet, wo niemand ihnen wegnehmen kann. Dass sie den ewigen Schatz finden können. Und ich glaube, das ist von der Arbeit her schon, ja, dass die Leute zu Jesus finden können. Ich glaube, das ist das, was ich mir am meisten wünsche. Und persönlich für Kinder, ja, dass meine Kinder auch mal werden Gott lieben und mit Jesus unterwegs sein. Klar. Gesundheit für zum noch länger können Gott dienen, dass es uns gut geht. All diese Sachen wünschen wir natürlich auch. Aber schon grundsätzlich schon, dass wir als Familie können Gott ehren und dass sein Name über uns steht.
Hammer. Hey, merci vielmals. Hast du dir Zeit genommen? Hast du dein Herz mit uns geteilt? Es ist mega berührend, mega inspirierend, finde ich auch. Und sehr ermutigend.
Danke vielmals.
Und wenn du, der zuschaust, auch noch gerne weitere Infos möchtest zu dem Projekt von Familie Stoll, dann findest du in der Videobeschreibung noch ein paar Links dazu. Und falls du mal zu Costa Rica bist, sie nehmen auch Volunteers oder du kannst sie mal besuchen, einfach melden bei ihnen. Hey, merci, hast du eingeschaltet und ich wünsche dir ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.